Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen: Keine Rettung für Lehman, die viertgrößte US-Investmentbank geht Konkurs. Die Wirtschaft reagiert schockiert. Das ist unser Schwerpunkt. Wir berichten aus den USA und wir reden mit einem Finanzmarktexperten. Dann scharf beobachteter Truppenabzug. Die EU entsendet unbewaffnete Beobachter nach Georgien. Im Bundeshaus beginnt die Herbstsession mit zwei heiklen Debatten. Forschungen am Menschen, ein Ethikstreit im Nationalrat und das Militärgesetz im Ständerat. Hier geht es auch um Bundesrat Schmids Zukunft. Ziba geht an BASF. Der deutsche Konzern will das Basler Chemiehaus übernehmen. Und schließlich, Simbabwes Diktator teilt die Macht mit der Opposition, sagt er, unterschreibt er auch, aber er wird's kaum tun. Echo der Zeit, am Mikrofon Martin Durra. Nach der größeren Netzwerkpanne in unserer ersten Sendung um 18 Uhr, für die wir uns bei unserem Publikum von DRS1 nochmals entschuldigen möchten, hoffen wir jetzt störungsfrei über die Runden zu kommen, zuerst mit den Nachrichten Stefan Wüthrich.
Die Bankenkrise in den USA hat die Finanzwirtschaft weltweit massiv geschwächt. Überall notieren die Börsen tief in den roten Zahlen. Der Kollaps der US-Bank Lehman Brothers und der Notverkauf von Merrill Lynch haben die Anleger verunsichert. Es handelt sich um die größten Umwälzungen in der amerikanischen Bankenbranche seit Jahrzehnten. Manuel Rentsch berichtet.
An der Schweizer Börse ist der Swiss Market Index vorübergehend um mehr als 5% gefallen. Erst zum Handelsschluss erholten sich die Aktienkurse etwas. Am meisten verloren haben die Aktien der UBS. Der Aktienkurs der Grossbank sank um fast 15%. Swiss Re verloren 8% und Credit Suisse knapp 6%. Die Finanzkrise hat eine völlig neue Dimension erreicht. Heute musste die Nummer 4 der Investmentbanken, die 158-jährige Lehman Brothers, Gläubigerschutz beantragen. Das heisst, die Bank ist in der heutigen Form am Ende. Sie wird aufgespalten. Lehman Brothers beschäftigt 26'000 Personen. Doch damit nicht genug. Selbst die Nummer 3, Merrill Lynch, hat das Handtuch geworfen. Merrill Lynch wird von der Bank of America für 50 Milliarden Dollar übernommen. Auch der größte Versicherungskonzern der USA ist tiefer in den Sumpf geraten. Der Versicherer AIG benötigt neues Geld und hat bei der amerikanischen Notenbank einen Kredit im Umfang von 40 Milliarden Dollar beantragt. Die Verschärfung der Finanzkrise beunruhigt die Zentralbanken. Sie pumpen neues Geld ins Finanzsystem.
Manuel Rentsch. Die Eidgenössische Bankenkommission ist der Meinung, dass der Umbruch auf dem US-Bankenmarkt keine direkten Auswirkungen auf den Bankenplatz Schweiz habe. Die Bankguthaben hierzulande seien sicher, da die Schweizer Banken über genügend Eigenmittel verfügen würden. Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa steigt definitiv bei der belgischen Brussels Airlines ein. Gespräche über eine gemeinsame Zukunft der beiden Fluggesellschaften hatten vor rund 2 Wochen begonnen. Die Lufthansa will in einem ersten Schritt 45% der belgischen Fluggesellschaft erwerben. In 2 Jahren soll dann die komplette Übernahme folgen. Brussels Airlines war aus dem Zusammenschluss von Sabena und Virgin Express entstanden. In Brüssel tagen heute die EU-Außenminister. Sie haben beschlossen, dass eine europäische Beobachtermission den Abzug der russischen Truppen aus Georgien überwachen soll. Noch offen ist allerdings, ob die EU später auch Beobachter in die abtrünnigen georgischen Provinzen Südossetien und Abchasien entsenden kann. Informationen aus Brüssel von Thomas Oberer.
Für EU-Verhältnisse ging alles ganz schnell. Vor einer Woche wurde die Idee einer Beobachtermission lanciert. Heute wurde der Grundsatzbeschluss gefällt und bereits in den kommenden Tagen sollen die ersten unbewaffneten Beobachter vor Ort sein. Ab Anfang Oktober sollen dann insgesamt 200 EU-Vertreter überwachen, dass sich die russischen Truppen vollständig aus den Pufferzonen aus dem georgischen Kernland zurückziehen. In einem späteren Schritt will die EU die Überwachung auf die abtrünnigen Regionen Südossetien und Abchasien ausdehnen. Russland, das die beiden Gebiete als unabhängige Staaten anerkannt hat, lehnt diese Ausdehnung der EU-Mission derzeit aber noch ab. An der internationalen Georgien-Konferenz Mitte Oktober in Genf soll das Thema erneut zur Sprache kommen. Zur Vorbereitung dieser Konferenz hat die EU einen Sonderbeauftragten für die Georgien-Krise ernannt. Der französische Diplomat Pierre Morel soll sich um eine Entspannung des Konfliktes kümmern. Außerdem will die EU Georgien bis 2010 voraussichtlich mit rund 500 Millionen Euro beim Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur und der Wirtschaft helfen.
Thomas Oberer. In Simbabwe haben sich die Regierung und die Opposition auf eine Teilung der Macht geeinigt. Oppositionsführer Morgan Tsvangirai wird Ministerpräsident, Staatschef bleibt Robert Mugabe. Nach der Unterzeichnung des Abkommens kam es in Harare, der Hauptstadt Simbabwes, zu Zusammenstößen zwischen Anhängern der beiden Seiten. Der Nationalrat hat sich heute mit dem Thema Forschung am Menschen beschäftigt. Eine Mehrheit stimmte grundsätzlich einem Artikel zu, der in die Verfassung kommen soll. Einem Artikel, der die Würde des Menschen schützen soll. Streit gab es aber über den genauen Wortlaut des Artikels. Die bürgerlichen Parteien kippten bestimmte Aussagen aus dem Text, was von linker und grüner Seite heftig kritisiert wurde. Im Kanton Jura soll man sich, wenn es nach dem Willen der Kantonsregierung geht, zweisprachig einschulen lassen können, und zwar Französisch und Deutsch. Die Regierung will damit deutschsprachigen Eltern, die im Jura wohnen, entgegenkommen. Wenn das Kantonsparlament damit einverstanden ist, soll bereits nächstes Jahr mit ersten Klassen begonnen werden. Im Kanton St. Gallen hat der Ausbau der SBB-Strecke St. Fieden-Engwil begonnen. Das Projekt ist der erste Schritt zum Anschluss der Ostschweiz ans europäische Hochgeschwindigkeitsnetz. Laut SBB sind die Arbeiten in 3 Jahren abgeschlossen. Der Ausbau auf Doppelspur kostet 44 Millionen Franken. Die französische Regierung will eine Picknicksteuer einführen. Eine Abgabe auf Teller, Becher und Besteck, wenn diese nicht wieder verwertbar sind. Die Höhe der Steuer wird laut Umweltminister Borloo etwa 1,50 Franken pro Kilo betragen. Borloo sagte, er hoffe, dass die Picknicksteuer dazu beitragen werde, dass man in Frankreich in Zukunft weniger Wegwerfartikel kaufe und dass dadurch die Abfallmenge sinke. In Indonesien sind bei einer Massenpanik mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen. Ausgelöst hatte das Gedränge eine reiche Familie, die wegen des Fastenmonats Ramadan Geld verteilen ließ, wie dies viele Reiche tun während des Ramadan. Laut der Polizei drängten sich mehr als 2000 Menschen in der engen Straße vor einem Haus. Sie hatten gehofft, eine Spende von umgerechnet gut 7 Franken zu erhalten. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.939 Punkten, minus 3,8%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.157 Punkten, minus 2,3%. Der Euro wird zu 1,5867 Franken gehandelt, der Dollar zu 1,1181 Franken. Das Wetter bis morgen Abend. In der Deutschschweiz liegt Hochnebel, der sich stellenweise auflockert. Vor allem im westlichen Mittelland gibt es längere sonnige Abschnitte. Mit Biese bleibt es kühl bei rund 12 Grad. Im Westen, Wallis und im Süden scheint oft die Sonne bei 16 bis 20 Grad. Am Mittwoch löst sich der Hochnebel vermehrt auf und es wird ziemlich sonnig. Die Temperatur steigt auf 16 Grad an. Im Süden bleibt es sonnig und rund 20 Grad warm.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS, die weiteren Themen. Optimismus ist nicht mehr im Angebot. Für die Investmentbank Lehman Brothers gibt's keine Rettung. Die Nummer 4 der USA ist pleite. Unser Schwerpunkt mit dem Schauplatz Wall Street zuerst und dann jetzt bleibt kein Stein auf dem anderen. Das Gespräch mit dem Experten. Weiter, soll man die Forschung schützen oder den Menschen vor den Forschern? Eine Ethikdebatte im Nationalrat. Angezählt. Bundesrat Schmid geht in eine schwierige Session. Seine Vorlagen sind gefährdet. Und er selbst wohl auch. Der Standort bleibt, aber regiert wird in Deutschland. Ziba wird von BASF übernommen. Hoffnung ist nur ein Wort. Das Abkommen zwischen Simbabwes Diktator und der Opposition wird kaum was ändern. Die Analyse. Und Kampf gegen Windmühlen im Oberwallis wird über alternative Energie gestritten.
Gestern Abend um diese Zeit berichteten wir hier im Echo über hektische Verhandlungen an der New Yorker Liberty Street Nummer 33. Dort, am Sitz der Notenbank, wurde über die Zukunft der angeschlagenen Investmentbank Lehman Brothers verhandelt. Kurz nach der Sendung kam die Nachricht, die britische Barclays habe sich von den Gesprächen zurückgezogen. Und dann ging's schnell. Niemand wollte mehr zugreifen, niemand wollte mehr das Risiko eingehen. Lehman war gezwungen, Gläubigerschutz zu beantragen. Das ist der erste Schritt zur Konkurseröffnung. Peter Vögerli.
Es ist heute der Tag der großen Schlagzeilen quer über die Titelseiten der Zeitungen und der Tag der ratlosen Überraschung. Ein Mitarbeiter von Lehman Brothers gab gegenüber CNN zu Protokoll, dass er sogar noch am Freitag zuversichtlich sein Büro verlassen und darauf vertraut habe, dass eine renommierte Bank wie Lehman Brothers nicht untergehen könne, sondern irgendwie gerettet würde.
I don't think anyone really expected a bank as big as Lehman to be in a position that it's in now. So that's kind of a shock. Even like on Friday coming out of the office, everyone thought that, it would be okay. Something would work out in the end.
CNN zeigte heute Bilder von Lehman-Angestellten, die mit ihrem Büromaterial ihre Arbeitsplätze räumten.
Just complete shock over here at Lehman Brothers, but I really think it's sort of a microcosm for all of Wall Street. Yes, the people here are stunned. They thought in some way Lehman would be saved.
Ganz offensichtlich hatte kaum jemand geglaubt, dass es Finanzminister Henry Paulson tatsächlich ernst meinte, als er ankündigte, dass Lehman Brothers nicht mit Steuergeldern gerettet würde. Und noch vor kurzem hätte sich kaum jemand vorstellen können, dass sich das Traditionsunternehmen Merrill Lynch, das Unternehmen mit dem schnaubenden Stier als Unternehmenssymbol, an die Bank of America verkaufen würde, das binnen eines halben Jahres zwei der führenden Investmentbanken, Bear Stearns und Lehman Brothers, als eigenständige Unternehmen untergehen würden. Doch trotz dieser historischen Ereignisse reagierte die New Yorker Börse zunächst verhältnismäßig moderat. Es herrscht ein bisschen Ruhe nach dem letzten und vor dem nächsten Sturm. Denn trotz der historischen Umwälzungen, dadurch, dass Lehman Brothers unter Chapter 11 des Konkursgesetzes gestellt wird, ist es vor Gläubigern geschützt und hat damit Zeit gewonnen. Merrill Lynch wird von der Bank of America übernommen und vom gefährdeten Versicherungsriesen AIG gibt es im Moment zumindest keine neuen Hiobsbotschaften. Präsident Bush bekräftigte heute Morgen in einem kurzen Statement das Vorgehen von Finanzminister Paulson und gab damit ein klares Signal an Wall Street.
As policymakers, we're focused on the health of the financial system as a whole. In the short run, adjustments in the financial markets can be painful.
Der Staat habe nicht die Aufgabe, einzelne Unternehmen zu retten, sondern das Finanzsystem als Gesamtes im Auge zu behalten. In Einzelfällen könne es deshalb durchaus zu schmerzhaften Anpassungen kommen, sagte der Präsident.
Peter Vögerli. Als der Absturz der US-Investmentbank Lehman letzte Woche bekannt wurde oder sich abzuzeichnen begann, sprachen wir hier mit einem Redaktor der Financial Times Deutschland und fragten ihn, weshalb man eine solche Bank nicht einfach ihrem Schicksal überlasse. Er nannte den gängigen Kriterienkatalog zu groß, zu international, zu vernetzt. Kurz, der Flurschaden wäre derart enorm, dass man eine Pleite nicht hinnehmen könne. Jetzt ist es doch passiert. Die Frage an den Finanzmarktexperten Heribert Dieter von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin heißt darum, warum hat man diese Bank nun doch ihrem Schicksal überlassen?
Man hat wohl auf Seiten der amerikanischen Regierung die Einschätzung getroffen, dass es doch allmählich an der Zeit ist, wieder Disziplin in den Markt zu bringen. Die amerikanische Regierung hat ja bereits im Frühjahr dieses Jahres Bear Stearns unter mehr oder weniger fragwürdigen Umständen aus der Bredouille geholfen. Und nach der Rettungsaktion für Freddie Mac und Fannie Mae war es wohl an der Zeit, hier dem Markt klar zu signalisieren, die amerikanische Regierung trägt nicht alle Risiken mit und rettet nicht alle Banken.
Klingt jetzt nach einer ganz ruhigen Überlegung. Man könnte auch sagen, das war die letzte Chance, überhaupt noch auszusteigen.
Es war gewiss eine der letzten Chancen, noch auszusteigen. Wenn man sich mal Finanzkrisen der letzten Jahre anschaut und auch die amerikanischen Erfahrungen mit Finanzkrisen, dann zeigt sich deutlich, dass die Amerikaner in den vergangenen 10 Jahren immer wieder den Fehler gemacht haben, Finanzmärkten zu signalisieren, der Staat wird ihnen beistehen. Greenspan hat das vielleicht ein wenig zu oft getan. Jetzt ist sozusagen die Stunde der Abrechnung. Jetzt wird klar gemacht, der Staat trägt nicht alles mit. Und das ist im Grunde eine sehr vernünftige Sache. Insofern wird jetzt eine sehr schmerzhafte Korrektur einer lange verfehlten Politik vollzogen. Ich meine aber, dass sie bei allen Schwierigkeiten, die wir in den nächsten Wochen und Monaten mit den Folgen dieser Politikwende haben werden, dass diese Kehrtwende doch richtig war, weil eine weitere Verlängerung dieser schwierigen, unhaltbaren Situation wäre vermutlich in einer noch größeren Krise geendet. Insofern, es ist schmerzhaft, aber die Politik der amerikanischen Regierung ist angemessen.
Aber man kann schon sagen, das ist nicht einfach ein kleiner Betriebsunfall. Da ist etwas auf dem Finanzmarkt insgesamt ganz gewaltig aus dem Lot.
Es ist ganz gewaltig aus dem Lot. Was auf dem Prüfstand steht, ist nichts weniger als die Zukunft des amerikanischen Finanzsystems und damit auch der Vorbildfunktion, die die amerikanische Finanzwirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten für die Weltwirtschaft hatte. Eine ganze Reihe von Akteuren in Asien, aber auch in Europa werden sich fragen und werden sich fragen müssen, ob das Vorbild Amerika heute noch taugt, ob es nicht sinnvoll wäre, wieder die eigenen Stärken zu betrachten und sich anzuschauen, wie denn meinetwegen kontinentaleuropäisches Banking aussehen könnte. Es ist ja auch bemerkenswert, dass die Asiaten in gewisser Weise diese Krise schon vorausgesehen haben. Zumindest sind die Verluste asiatischer Banken in der amerikanischen Krise sehr viel geringer. Das heißt, dort hat man schon zur Kenntnis genommen, dass das amerikanische System zumindest krisengefährdet ist. Und nun werden einige sagen, wir haben Glück gehabt und wir waren schlau genug, nicht dabei gewesen zu sein.
Eben, wenn Sie insbesondere die Asiaten erwähnen, dann liegt es ja nahe, an Regulierungen zu denken. Die Asiaten sind schneller bereit zu regulieren. Ist das die Zukunft, dass jetzt das passiert, wogegen sich die Finanzwelt in den letzten Monaten und Wochen energisch gewehrt hat, gesagt hat, nur jetzt keine Panik, nur jetzt nicht noch mehr Regulierung?
Nun, es ist ganz klar, dass die wichtigen Akteure auf den internationalen Finanzmärkten das Risiko einer Verschärfung der Regulierungsdichte ganz deutlich erkannt haben. Es gibt gerade aktuell eine neue Rettungsaktion von 10 großen international operierenden Großbanken, wo auch die UBS dabei ist, die Credit Suisse und die Deutsche Bank, die einen Notfallfonds in der Größenordnung von 70 Milliarden Dollar aufgelegt haben. Das zeigt, dass die Großbanken bereit sind, eigenes Kapital, eigenes Geld zu riskieren, um zu verhindern, dass die Federal Reserve und die Europäische Zentralbank noch stärker sich engagieren und um zu verhindern, dass als Folge der Finanzkrise die Leine, an der diese Banken laufen, sehr viel kürzer wird. Insofern, man wird abwarten müssen, ob die Politik damit zufrieden ist.
Wenn Sie sagen, die Banken legen jetzt eine Summe in einen Topf in der Größenordnung von 70 Milliarden Dollar, dann klingt das eigentlich nach sehr wenig, wenn man denkt, dass der Gesamtschaden bereits auf mehrere hundert Milliarden Dollar geschätzt wird.
Nun, das ist keine so große Summe, da haben Sie völlig recht. Es ist auch keine so große Summe, wenn Sie die Liquiditätsspritzen der Europäischen Zentralbank und der Federal Reserve betrachten. Dagegen sind diese 70 Milliarden relativ wenig. Es ist ein bemerkenswerter Versuch, vielleicht die letzte Stufe vor der Einschaltung eines internationalen Konsortiums von staatlichen Akteuren.
Wenn wir von Regulierungen sprechen, dann klingt das, als ginge es um 2, 3 Regeln, die es jetzt braucht, und dann ist alles wieder gut. Ganz konkret, was kann das heißen? Geht es jetzt zum Beispiel gegen die abenteuerlich komplizierten Finanzinstrumente, die offenbar niemand mehr unter Kontrolle hatte?
Es geht genau darum, mehr Transparenz in den Markt zu bringen, und Transparenz heißt auch, dass man zu komplexe Finanzinstrumente, die kein Anleger mehr versteht, dass man die vom Markt fernhält, und das ist eine Aufgabe der Bankenaufsicht, und diese Frage wird gestellt werden müssen und die Frage wird auch bereits gestellt. Wenn Instrumente von den Akteuren auf den Finanzmärkten nicht mehr verstanden werden, wenn auch den Aufsehern nicht mehr klar ist, wo die Risiken aus einem Kreditgeschäft, und das steht ja immer am Anfang, wo die gelandet sind, dann muss man sich die Frage stellen, wie kann das die Bankenaufsicht korrigieren, und da heißt es einfachere Instrumente, eine kritische Sicht auf die derivativen Instrumente, die ja von Warren Buffett, diesem reichsten Mann der Welt, als die Kernwaffen der Finanzmärkte bezeichnet worden sind. Hier muss die Bankenaufsicht genau schauen, welche Instrumente nützen etwas, welche Instrumente sind schlicht und ergreifend zu komplex und verschleiern Risiken auf den Finanzmärkten, und darum geht es.
Versuchen wir eine Vorhersage in der mittel- oder kurzfristigen Zukunft. Zwei bekannte Ökonomen, Kenneth Rogoff zum Beispiel, der sagt, der Markt wird um 20-25% schrumpfen. Der Doom-Prognostiker Nouriel Roubini redet von 300 Banken allein in den USA, die noch in Gefahr sind. Was halten Sie von solchen Prognosen?
Ich glaube, dass die Wahrheit da ein Stück weit zwischen den beiden Aussagen liegen wird. Ich meine, dass Rogoff gar nicht mal so daneben liegt, wenn er sagt, die Märkte, also die Bewertungen der Börsen, werden noch um 20-25% nach unten gehen. Das gilt insbesondere für die USA, wo die Märkte gemessen an traditionellen Indikatoren wie Kurs-Gewinn-Verhältnis nach wie vor relativ gut bewertet sind. Da ist noch Platz nach unten. Ich glaube nicht, dass das Ganze so dramatisch werden wird, wie Roubini es sieht, wobei man zu seinen Gunsten sagen muss. Bisher hat er die Krise und auch die Schärfe der Krise vergleichsweise gut vorausgesagt. Ich glaube nicht, dass das Ganze sich in eine Weltwirtschaftskrise ausweiten wird. Ich glaube, dass Europa betroffen sein wird, aber dass wir sozusagen mit einem blauen Auge davonkommen.
Dennoch, beim Ausmaß dieses Bebens auf den Finanzmärkten staune ich, wenn Sie so mit solcher Sicherheit sagen, Sie glauben nicht, dass es zu einer Weltwirtschaftskrise kommt. Die Auswirkungen auf die Konjunktur sind doch heute bereits sichtbar.
Eine Rezession halte ich schon für wahrscheinlich. Die Rezession steht unmittelbar bevor. Sie steht auch deshalb für Europa beispielsweise bevor, weil wir in Europa selbst zwei ausgemachte Problemkandidaten haben, nämlich Spanien und Großbritannien. Was ich ausschließen würde, ist eine tiefe, anhaltende Krise der Weltwirtschaft, wie wir sie in den 30er Jahren erlebt haben. Insofern eine Rezession ja, eine schwere Weltwirtschaftskrise nein.
Das war Heribert Dieter, er ist Finanzmarktexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Der Nationalrat hat heute zum Beginn der Herbstsession ein ethisch heikles Thema debattiert, die Forschung am Menschen. Die Kritiker warnen, die Würde des Menschen sei in Gefahr und es bestehe ein großes Missbrauchsrisiko. Im Nationalrat verlangten sie strengere Regeln, und zwar in der Bundesverfassung. Damit sind sie gescheitert. Der Rat beschloss zwar eine Regelung, aber eine wenig konkrete. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Darf man mit krebskranken Kindern oder demenzkranken Alten Forschung betreiben? Wie weit geht die Aufklärungspflicht eines Forschers und welchen Risiken und Belastungen dürfen Menschen bei Studien ausgesetzt werden? Solche und ähnliche Fragen rund um die Forschung am Menschen sind bis heute nur lückenhaft geregelt. Vor allem darum, so Pascal Bruder von der SP, brauche es nun endlich eine grundsätzliche neue Verfassungsbestimmung.
Das wichtigste Ziel dieses Verfassungsartikels ist der Schutz von Würde und Persönlichkeit des Menschen in der Forschung. Dabei gilt es aber auch, die Forschungsfreiheit zu wahren und der Bedeutung der Forschung für Gesundheit und für Gesellschaft Rechnung zu tragen.
Während sich in der folgenden Debatte die politische Linke stark machte für den Schutz der Menschen vor uneingeschränkter Forschung, betonte die politische Rechte die grundlegende Bedeutung der Forschung am Menschen. Doris Fiala von der FDP beispielsweise sagte:
Der Forschungsstandort Schweiz ist durch die zunehmende Internationalisierung und Globalisierung der biomedizinischen Forschung einer starken Konkurrenz ausgesetzt. Es ist daher von großer Wichtigkeit, dass mit den Verfassungsbestimmungen zur Forschung am Menschen die Forschungsfreiheit nicht weiter eingeschränkt wird.
Der umstrittene Vorschlag der Grünen, die Forschung an urteilsunfähigen Menschen wie Kinder, Behinderte und Demenzkranke nur ausnahmsweise zuzulassen, fand daher bei den Bürgerlichen keine Unterstützung. Auch die Details zur Aufklärungspflicht des Forschers sollten nicht in der Verfassung geregelt werden. Die bürgerlichen Politiker versuchten so, ganz im Sinne vieler Schweizer Forscher zu verhindern, dass im neuen Verfassungsartikel zu viele Details geregelt werden.
Verhindern Sie damit eine unüberlegte und falsche Bürokratisierung der Forschung,
sagte beispielsweise Liani Füglistaller von der SVP, worauf ihm die grünliberale Tiana Moser namens der CVP-Fraktion erwiderte:
Es besteht keine Bedrohung für die Forschung als solches, wenn wir Grundsätze auf Verfassungsstufe regeln.
Auch Gesundheitsminister Pascal Kuschper machte sich nochmals für diese Grundsätze und Eckwerte stark. Seine Argumente fanden aber nicht einmal bei der eigenen FDP-Fraktion Gehör. Gegen den Willen von Kuschper und der linksgrünen Seite setzte sich am Schluss der Vorschlag von bürgerlicher Seite durch, der die Verfassungsbestimmung auf eine bloße Kompetenznorm beschränkt. Pascal Kuschper zeigte sich enttäuscht, ob dieses
Diese Eckwerte sind sehr wichtig. Ohne Eckwerte hat dieses Verfassungsartikel kein Interesse. Ich bin der Meinung, ohne diese Eckwerte es ist nicht nötig, einen Verfassungsartikel zu haben. Dann könnte man alles wieder anfangen.
Gesundheitsminister Kuschper hofft nun,
dass der Ständerat soll dieses Artikel verbessern, sonst hat er keine Chance vor dem Volk.
Bundesrat Kuschper im Bericht von Pascal Krauthammer. Die Herbstsession, die heute begann, könnte auch für die politische Zukunft von Verteidigungsminister Samuel Schmid entscheidend werden. Schmid steht wegen der Affäre NAVE stark unter Druck. Bei wichtigen Militärvorlagen, die in den nächsten Wochen beraten werden, wird sich weisen, ob die Politiker Vertrauen in den Verteidigungsminister haben oder aber die Vorlagen derart zerzausen, dass es einer Misstrauenskundgebung gleichkäme. Die Stimmung in der Wandelhalle im Bericht von Philipp Burkhardt.
Im Saal drinnen spricht der Nationalrat über die Forschung am Menschen. Draußen in der Wandelhalle aber gibt es nur ein großes Thema. Bundesrat Samuel Schmid und die Frage, wie lange dieser noch bleibt. Schmids Parteifreund Hans Grunder von der BDP macht dazu erstaunliche Aussagen. Gerade heute habe wieder eine Parteisitzung stattgefunden und das Schicksal von Bundesrat Schmid sei ein Thema gewesen, lässt Grunder verlauten. Der Verteidigungsminister leide unter der jetzigen Situation. Irgendwann werde er die Frage beantworten müssen, ob er das noch brauche. Hans Grunder meint, nächste Woche biete sich Gelegenheit dazu, falls der Nationalrat am Donnerstag wie erwartet das Rüstungsprogramm ablehnen sollte.
Ich habe immer gesagt, die Misere, die wir in der Armee haben, die hat nicht Bundesrat Schmid zu verantworten, sondern die hat das Parlament zu verantworten, vor allem mit den unheiligen Allianzen. Und wenn dieses Spiel jetzt da weitergeht, dann denke ich, wird er auch richtig entscheiden.
Hans Grunder lässt auch gleich durchblicken, worin dieser richtige Entscheid bestehen würde.
Wenn das Rüstungsprogramm scheitert, dann wird es eng um Bundesrat Schmid, das ist so.
Diese Signale sind offenbar auch bei FDP-Präsident Fulvio Belli angekommen. Ja, er habe mit Bundesrat Schmid Gespräche geführt, sagt Belli. Er, der sich bisher immer demonstrativ hinter den Verteidigungsminister gestellt und stattdessen den Rücktritt von drei Bundesräten gleichzeitig gefordert hat, signalisiert Verständnis für die Aussagen von BDP-Nationalrat Hans Grunder.
Tatsächlich ist es wahr, bei dieser Session und dann in der Dezember-Session noch einmal gibt es wichtige Themen für die Armee. Und ein Bundesrat, der Erfolg hat, hat natürlich mehr Stärke als einer, der in Schwierigkeiten ist.
Auf Distanz geht auch die andere Mittepartei, die CVP. Fraktionspräsident und Ständerat Urs Schwaller würdigt im Tagesgespräch von Schweizer Radio DRS zuerst noch einmal das Schaffen vom Bundesrat Schmid, um dann sogleich anzufügen.
Wir haben eine Verknüpfung von der Sachpolitik zu der Personalpolitik. Die ist unvermeidbar. Ich behaupte auch, was der Schmid eigentlich auch machen will. In der ersten Zeit kann es fast nur falsch machen. Es gibt nicht einen Haufen Zeitfenster.
Zeitfenster für einen Rücktritt, präzisiert Schwaller auf entsprechende Nachfrage. Die SP ihrerseits stellt Bundesrat Schmid ein Ultimatum. Entweder er lege sofort alle Karten auf den Tisch und stelle das Vertrauen wieder her, bevor Ende November die Untersuchung des Parlaments im Fall NAVE abgeschlossen sei, oder aber die SP könne ihn in der Wintersession nicht als Vize-Bundespräsidenten wählen, betont die Fraktionschefin Nationalrätin Ursula Wyss.
In der SP ist effektiv das Vertrauen auf einem Tiefpunkt angelangt und wir würden eigentlich eine aktive Kommunikation, eine Offensive vom Bundesrat Schmid erwarten, bevor dieser Geschäftsprüfungsbericht vorliegt.
Der grüne Parteipräsident Ueli Leuenberger bringt es auf den Punkt.
Er ist jetzt in einer Sackgasse und wird nicht mehr so lange das Amt ausführen können.
Das fände eigentlich auch der Präsident der früheren Partei von Samuel Schmid, SVP-Nationalrat Toni Brunner. Glaubt aber, dass der Verteidigungsminister trotzdem bleiben werde.
Ich gehe davon aus, dass Herr Schmid erstens auch im Amt bleiben wird, zweitens, dass er normal wie bisher seine Geschäfte durchboxen wird, nicht links und nicht rechts schaut und dabei vorab sich in den Vordergrund stellt und das Land und vor allem auch die Armee vergisst.
Bundesrat Samuel Schmid selbst wollte sich gegenüber den Medien nicht äußern.
Die Stimmung in der Wandelhalle im Bericht von Philipp Burkhardt. Im Ständerat kann man heute ein erstes Mal die echte Temperatur nehmen. Seit gut zwei Stunden wird dort über das neue Militärgesetz beraten. Dieter Kohler im Bundeshaus, worum geht es da konkret?
Es geht darum, das 12 Jahre alte Militärgesetz den aktuellen Bedingungen der aktuellen Weltlage anzupassen. Und da geht es vor allem um zwei Dinge. Einerseits, wie stark soll sich die Schweizer Armee im Ausland engagieren? Sollen sogar WK-Soldaten im Ausland Dienst tun? Und die zweite Frage, die umstritten ist, wie sehr soll das Armee bei zum Beispiel privaten Anlässen wie dem WEF oder auch bei der Euro 08 Hilfsdienste leisten?
Also eine grundsätzlich sachpolitische Debatte, aber Ständerat Urs Schwaller hat eben im Bericht von Philipp Burkhardt gesagt, es bestehe eine gewisse Gefahr, dass Personalpolitik und Sachpolitik hier vermengt werden. Ist es dazu gekommen?
Nein, der Ständerat ist seinem Ruf in der Regel abgeklärter und auch ruhiger zu verhandeln gerecht geworden. Und er hat sehr sachlich dieses ganze Militärgesetz beraten, ist derzeit immer noch im Gang. Das Interessante ist, dass eigentlich die Person, die noch am ehesten zur Personalisierung der Debatte beigetragen hat, das war Samuel Schmid, Bundesrat Samuel Schmid selber. Er hat mit der Faust aufs Rednerpult gehauen und hat gesagt, Herrgott und Herrschaft nochmal, und hat die, Zitat, Inkohärenz der Politik kritisiert, heftig kritisiert, und hat damit die ganze Situation angesprochen, wie er eigentlich in den letzten 8 Jahren versucht hat, verschiedene Wünsche, die derzeit an die Armee gestellt werden, wirklich auch aufzunehmen, dass ihm aber die Hände gebunden waren, weil vor allem der Nationalrat viele seiner Projekte blockiert hat. Insbesondere auch hat er kritisiert, dass die Armee eigentlich einen Auftrag hat, etwas zu leisten, das 4,3 Milliarden Franken kosten würde, dass aber der Armee derzeit nur 3,7 Milliarden Franken zur Verfügung stehen.
Sie sagten, Bundesrat Schmid habe ziemlich unter Druck gesprochen, sei in der Defensive gewesen. Er scheint davon überzeugt zu sein, dass es um seine Zukunft geht. Geht es auch um die Zukunft der Armee?
Zuallererst geht es um die Zukunft von Bundesrat Samuel Schmid selber. Er verteidigt derzeit seine Situation und versucht transparent zu machen, wo er wirklich handeln konnte oder hätte gekonnt, wo ihm aber die Hände gebunden waren. In dieser einzelnen Frage jetzt mit dem Militärgesetz, an dieser einzelnen Frage entscheidet sich nicht die ganze Zukunft der Armee. Es geht derzeit bei verschiedenen Einzelaspekten immer nur um Einzelfragen. Wenn es wirklich um die Armee geht, dann sind das längerfristige Berichte, die man erwartet, wo längerfristig die aktuelle sicherheitspolitische Situation noch einmal dargestellt und dann auch diskutiert wird. Das wird aber erst nächstes Jahr stattfinden.
Welches Resultat braucht Bundesrat Schmid, um wenigstens nicht als Verlierer dazustehen?
Er braucht ein klares Zeichen, jetzt mindestens jetzt heute des Ständerates, dass die Militärgesetzvorlage, wie er es ausgearbeitet hat, wirklich eine gute Sache ist. Und da ist Bundesrat Samuel Schmid derzeit auf gutem Wege. Der Ständerat hat verschiedene Entscheidungen gefällt. Insbesondere soll es in Zukunft möglich sein, dass WK-Soldaten im Ausland Dienst tun und auch diese sogenannten Assistenzdienste, dass eben die Armee zum Beispiel bei der Euro 08 Hilfestellungen gibt, die sind vom Ständerat anders als beim Nationalrat durchgewunken worden.
Besten Dank ins Bundeshaus, Dieter Kohler. Hier im Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS geht es jetzt weiter mit diesen Themen. Ein Abkommen, aber kaum Optimismus. Simbabwe versucht die Machtteilung. Ziba wird deutsch. BASF will den Basler Konzern übernehmen. Und Windmühlen im Oberwallis. Ein Streit um Strom- und Landschaftsschutz. Am Donnerstag hatte man sich geeinigt. Heute trat das Abkommen in Kraft. Die Machtteilung zwischen dem simbabwischen Präsidenten Mugabe und Oppositionsführer Tsvangirai. An der Zeremonie in der Hauptstadt Harare wollte heute aber keine Feierstimmung aufkommen. Die Begegnung zwischen den beiden Kontrahenten ließ ahnen, wie schwer es ihnen gefallen sein muss, diesem Abkommen zuzustimmen. Genauso schwer fällt es, daraus große Hoffnung zu schöpfen. Die Analyse von Afrika-Korrespondent Rudi Küng.
Hoffnung verbindet Morgan Tsvangirai, nach seinen eigenen Worten heute, mit der Machtteilung, wie sie im 55-seitigen Abkommen von Harare vorgesehen ist. Hoffnung, dass sie vereint ein neues Simbabwe schaffen könnten. Nichts anderes ersehnen Millionen Simbabwerinnen und Simbabwer im heruntergewirtschafteten Land, für die es zu einem täglichen Kampf geworden ist, etwas zu essen aufzutreiben. Da kann man nachvollziehen, dass Tsvangirai die bittere Pille des Einlenkens schließlich schluckte. Doch die Umstände sind äußerst widrig. Zum einen scheint im vorgesehenen Regierungssystem mit zwei Köpfen das Scheitern vorprogrammiert zu sein. Zum anderen ist der Partner ein Diktator, der seit Jahren ohne Skrupel brutalste Gewalt gegen Tsvangirai und seine Anhänger einsetzte. «Wir müssen fortschreiten und dieselbe Route, denselben Weg gehen», sagte Mugabe heute. «Wir waren uns über die Route nicht einig, aber jetzt befinden wir uns in Übereinstimmung.» Nüchterne Worte, die zum flüchtigen Händedruck passen, den Mugabe heute mit Tsvangirai tauschte und zu seinem Gesicht, auf dem sich kaum ein Lächeln bilden wollte. Es ist in der Tat kaum vorstellbar, dass Mugabe zu mehr bereit ist als zu dieser Unterschrift unter das Abkommen auf Papier. Wenn es darum gehen wird, Entscheidungen durchzusetzen, etwa die Zulassung von unabhängigen Medien und Nichtregierungsorganisationen oder den unparteiischen Einsatz der Sicherheitskräfte, wird Mugabe sich wieder mit eiserner Hand durchsetzen wollen. Tschvangirais Bemühen, Freiräume für die freiheitlichen Kräfte im Land zu schaffen, wird auf härteste Probe gestellt werden. Es käme einem Wunder gleich, wenn es ihm gelänge. Dann aber würde es mit Simbabwe aufwärts gehen und er würde das Land wieder für die so dringend nötige Hilfe aus dem Ausland öffnen können. Das Abkommen von Harare ist nicht historisch, wie heute immer wieder gesagt wurde, sondern das Resultat grauer Realpolitik, das den Folterer und sein gefoltertes Opfer vereint. Historisch könnte es werden, wenn Mugabe sich änderte. Das aber ist von dem 84-jährigen Machtmenschen Mugabe nicht zu erwarten.
Die Analyse von Afrika-Korrespondent Rudi Küng. Die Marke Ziba stand einmal für Basler Chemie und Basler Stolz. Aber dieses Aushängeschild wird wohl verschwinden. Der deutsche Chemiekonzern BASF will seinen Schweizer Konkurrenten übernehmen und ist bereit, dafür einen hohen Preis zu zahlen. 6 Milliarden Franken. Der Basler Spezialitätenchemiekonzern kam in den letzten Jahren trotz diverser Um- und Abbauübungen nicht in Schwung. Das Angebot aus Deutschland kommt darum sehr gelegen. Barbara Wittmer.
Ziba hat sich in den vergangenen Jahren von Sparprogramm zu Sparprogramm gehangelt. Im August schockierte der Konzern mit einem erneuten Abschreiber von rund 600 Millionen Franken. Und heute nun ein neuer Schock für Basel. Das berühmte Ferrari-Rot von Ziba wird deutsch. Vor 11 Jahren hatte Novartis mit dem Farbengeschäft eines ihrer einstigen Herzstücke ausgegliedert und als selbstständiges Unternehmen an die Börse gebracht. Seither geschäftete Ziba in einem Umfeld, das zusehends schwieriger wurde, erklärt Ziba-Verwaltungsratspräsident Armin Meyer.
Wir hatten das Problem von der Sandwich-Position zwischen großen Lieferanten und großen Kunden.
Kleinere Firmen, und dazu gehört Ziba, verglichen mit Branchenriesen wie BASF oder Dow, sehen sich zusehends an den Rand gedrängt und leiden immer stärker unter hohen Energie- und Rohstoffpreisen. Kommen dann noch Managementfehler dazu. Der spektakulärste war wohl der überteuerte Kauf von Allied Colloid. Dann bleibt dem Chef schließlich nichts anderes übrig, als sich über das Übernahmeangebot von der 10-mal größeren Konkurrenz zu freuen.
Wenn die BASF interessiert ist, Ziba zu übernehmen, fühle ich mich geschmeichelt.
Aber nicht nur Armin Meyer, auch die Gewerkschaft Unia und der Verband Angestellte Schweiz sind zufrieden. BASF sei ein Unternehmen mit klaren industriellen Strategien und Visionen, lobt Unia den neuen Sozialpartner. Und der Angestelltenverband hält lakonisch fest, es hätte schlimmer kommen können. Zwar ist noch offen, wie viele Arbeitsplätze mit der Übernahme verloren gehen, aber dafür, so hofft der Verband, seien dann die Zeiten des stetigen Stellenabbaus ohne zugrunde liegende Strategie vorbei. Freuen können sich für einmal auch Aktionärinnen und Aktionäre. Das BASF-Angebot liegt einen Drittel über dem Aktienkurs vom Freitag. Es ist deshalb davon auszugehen, dass der Deal zustande kommt. Jürgen Hamrecht, der Chef von BASF, will mit Ziba seine Spitzenposition in der Spezialitätenchemie weiter ausbauen.
Ich meine, dass das die wirkliche Story ist, die dahinter steckt, nämlich eine Wachstumsstory hin zu profitablem Ausbau des Geschäftes weltweit.
Als besonders zukunftsträchtig erachtet er das Geschäft mit Kunststoffadditiven und Lackeffektmaterialien. Zuerst müsse der Basler Konzern aber restrukturiert und verschlankt werden. Dank guter Innovationskraft und Kundennähe werde die Wende zum Besseren aber gelingen, gibt sich BAS-Chef Hamrecht überzeugt.
Das Potenzial meiner Meinung nach wird unterschätzt, das da drin ist. Wir werden gemeinsam mit dem neuen Produktportfolio nachher dieses Wachstum erreichen, von dem wir gesprochen haben.
Der Standort Basel soll bleiben und künftig auch im BASF-Konzern eine wichtige Rolle spielen. Während die Zukunft von Ziba nun aufgegleist ist, stecken andere mittelgroße Chemiekonzerne weiterhin im Sandwich. Clariant, Syngenta oder Lonza hangeln sich ebenfalls seit Jahren von Sparprogramm zu Sparprogramm.
Auf den Oberwalliser Pässen Grimsel, Furka, Nuffenen und Gries sollen riesige Windräder aufgestellt werden, um damit Strom zu produzieren. Coop steigt bei diesem alternativen Energieprojekt mit 2 Millionen Franken ein. steht aber jetzt schon im Gegenwind. Die Stiftung Landschaftsschutz nämlich kann sich mit einer solchen Anlage nicht anfreunden. Reinhard Eyer.
Schon seit einem Jahr ist auf dem Grimselpass eine Windmessstation in Betrieb und auf den Pässen Furka, Nuffenen und Gries sollen diesen Herbst weitere installiert werden. Swisswind will auf diesen Pässen einen Windpark mit über 100 Windrädern erstellen. Die hochalpinen Pässe, so Geschäftsführer von Swisswind Andreas Imfeld, seien für die Windernte prädestiniert.
Man hat eigentlich festgestellt, dass in der Schweiz eigentlich zwei Standorte vorwiegend günstig sind. Der eine ist auf der Jurakette und der zweite Bereich ist auf dem Alpenkamm.
Allerdings, technische Installationen auf dieser Höhe, immerhin mehr als 2000 Meter über Meer, sind heikel. Das hat Swisswind bereits im ersten Winter erfahren müssen. Ein Teil der Messgeräte auf der Grimsel ist ausgefallen. Die Messungen müssen wiederholt werden. Von diesem kleinen Misserfolg haben sich die Leute von Swisswind allerdings nicht entmutigen lassen. Sie haben ihr Projekt bereits beim Bundesprogramm zur Förderung von alternativen Energiequellen angemeldet. Im Rahmen dieses Programmes garantiert der Bund den Produzenten von Alternativenergie die Abnahme ihres Stromes zu den Gestehungskosten. Damit, so hoffen die Initianten, ließen sich jetzt auch die nötigen Investoren finden. Das ganze Projekt soll nämlich nach ersten Berechnungen mehr als eine halbe Milliarde Franken kosten. Dafür reichen die 20.000 Franken Gesellschaftskapital von Swisswind bei weitem nicht, auch wenn die Gesellschaft, wie beabsichtigt, jetzt die Gemeinden an den Pässen mit ins Boot holt. Aber nicht nur die Finanzierung des Projektes ist noch offen. Auch die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz setzt da große Fragezeichen, was die Umweltverträglichkeit anbelangt. Remo Rodewald.
Wir sind der Meinung, dass mit Sicherheit nicht alle diese Projekte tauglich sind aus Sicht des Landschaftsschutzes. Und wir fordern vor allem eine Gesamtplanung auf kantonaler Ebene, die auch sagt, wo sind die Grenzen der Wasser- und Windkraftnutzung.
Trotzdem, Swisswind will weitermachen. Mit der finanziellen Unterstützung von Coop immerhin, 2 Millionen Franken, sollen jetzt die Windmessungen durchgeführt werden. Und wenn die Resultate günstig sind, hofft Swisswind schon 2010 mit dem Aufbau des Windparks beginnen zu können. Wenn alles realisiert werden könne, so Andreas Imfeld, würde die gewonnene Windenergie reichen, um das ganze Oberwallis mit Strom zu versorgen.
Das war der Bericht von Reinhard Eyer und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich waren Roman Villinger und für die Nachrichten Thomas Kopf. Am Mikrofon Martin Durr.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.